Ich lese den Predigttext. Der steht in 4. Mose 6, Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
Na, bei dem Predigtext hat vielleicht da manche schon gedacht, wir sind schon am Ende vom Gottesdienst. Denn normalerweise wird dieses Segenswort ja, wenn es verwendet wird, gerne am Ende gesprochen. Aber um diesen sogenannten aaronitischen Segen soll es heute gehen. Und die Juden segnen ja seit Jahrtausenden an der Bibel orientiert. Und so ist es auch heute noch Praxis, dass man den Segen Jakobs, den er vor über 3.500 Jahren seinen Söhnen gegeben hat, zum Vorbild nimmt und am Schabbat nach dem Besuch der Synagoge, also wenn es ein frommer oder traditioneller Jude ist, dass man da noch seine Kinder segnet. Und das hat man ein bisschen ausformuliert. In 1. Mose 48 heißt es: Mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Menasche. Also das sind die beiden Söhne Josefs, ja. Und heute, ich will nur einen Teil von diesem Segen sprechen. Das Judentum hat ja viele Dinge auch zur Bibel noch hinzugefügt, nicht immer gute Dinge, aber in dem Fall gibt es da eine ganze Segensformel. Also der Vater kommt nach Hause und legt wie Jakob, also jede Woche, Schabbat ist ja jede Woche, das ist ja klar, oder? Das wisst ihr. Legt also jede Woche Freitagabend: Möge Gott dich machen wie Ephraim und wie Manasse, sagt er zu seinen Söhnen mit Handauflegung, und zu den Mädchen: Möge Gott dich machen wie Sarah, Rebekka, Rachel und Lea. Und dann zu allen beiden spricht er das eben verlesene Wort, den aaronitischen Segen, und segnete sie so. Nun gibt es aber einen kleinen Unterschied zu dem Segen, den die Juden eben praktizieren, die frommen Juden praktizieren, nach dem Synagogenbesuch und dem, was gerade von Verena verlesen wurde. Denn natürlich heißt es hier ausdrücklich, ihr sollt das tun. Also kein Befehl an die Gemeinde, keine Anordnung an die Gemeinde, ist alttestamentlicher Bund, wobei ich immer ein bisschen Probleme habe mit der Formulierung des alttestamentlichen Gottesvolk. Wir haben letzte Woche eine relativ große Veranstaltung gehabt, Israel kompakt, und da ging es eben nur auch und vorwiegend über das, was sich an Antisemitismus und an Anti-Israelismus, Anti-Judaismus weltweit und auch in Deutschland tut und natürlich auch die Situation im Nahen Osten. Und wenn man dann sagt, alttestamentliches Gottesvolk, dann suggeriert das ja, als wäre das jetzt vorbei. Aber die Bibel sagt ja nicht, dass die Berufung Israels ein Ende gefunden hat mit der Berufung der Gemeinde, sondern dass die Gemeinde sozusagen dazwischen geschoben wurde, so würde es Paulus nach Römer 9 bis 11 sagen, und dass die eigentliche Berufung Israels zwar, ich sage jetzt mal, pausiert, ist ein bisschen unbiblischer Begriff, aber es wurde beiseite gesetzt, aber am Ende der Tage werden sie den erkennen, den sie durchstochen haben, und sie bleiben und sind das Bundesvolk Gottes. Also deswegen haben auch viele Juden, wir waren jetzt ja gerade in Israel, ein paar von euch waren ja auch dabei, ich will jetzt keine Namen nennen, die sollen sich selber outen, wer mit mir da gereist ist. Und wir sind da mitten in diesen Irankrieg hineingekommen, und das ist also doch so in Israel, dass man da auch ungern unter den messianisch Gläubigen, also Jesusgläubigen, sagt man nicht gern Altes und Neues Testament. Das ist das, was Kirchengeschichte so geworden ist, sondern erster und zweiter Bund. Warum? Ja, wenn ich sage alt und neu, dann klingt es immer, als hätte das Alte das vorbei. Ende Gelände, hat uns auch nichts mehr zu sagen. Dann wäre ja schon diese Predigt falsch, weil sie aus dem Alten Testament ist. Dann müsste sie ja aus dem Neuen Testament sein. Also das nur mal so zum Kontext. Wir sollen die ganze Schrift achten. Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 16, Omni Scriptura Inspirata, also alle Schrift ist Gott gehaucht, und damit meint er, damals gab es in geschriebener Form ja überwiegend nur das Alte Testament, das Erste Testament, damit meint er auch das Alte Testament. Und wenn Paulus den Kolossern schreibt, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, dann meint er nicht nur die neutestamentlichen Schriften, sondern die ganze Bibel, und so haben das ja auch die Christen seit 2000 Jahren eigentlich fast alles so verstanden. Also hier ein Befehl zum Segnen. Gott gebietet. Wir haben es gehört, Vers 22, der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron, zu seinen Söhnen, biblisches Sohn, immer nicht nur die erste Generation, sondern auch Enkel, Urenkel, Ururenkel, alle Nachfahren. Also sonst hätte es ja nur zwei Generationen lang gegolten. Rede zu Aaron und seinen Söhnen, dem priesterlichen Geschlecht, sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich, und dann geht's weiter. Wir wollen dieses Thema in drei Schritten angehen. Erstens, was ist Segen? Wer segnet? Wer wird gesegnet? Zweitens, der Kontext, der Inhalt, das Materielle, und drittens, Hashem, das heißt der Name. Das erschließt sich dann aus dem Schluss dieses Gebetes. Am Ende heißt es, ihr sollt so meinen Namen, hebräisch Shem, Hashem. Also die frommen Juden sagen, wollen den Gottesnamen Yahweh, das Tetragrammaton, vier Buchstaben Namen J, He, Waf, He, nicht aussprechen, und dann haben sie Synonyme verwendet. Himmel, das Reich der Himmel ist das Reich Gottes. Oder sie sagen Shem, der Name, Hashem. Also auch heute, die frommen Juden sagen nicht, also das sind Synonyme aus übertriebener Angst, den Namen Gottes unwürdig und in nicht autorisierter Weise auszusprechen. Seit dem Untergang des Tempels, so, wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie das Tetragrammaton ausgesprochen wird. Wenn er noch so eine alte Bibel hat, da gibt's dann noch Jehova, ja, da ist man der Septuaginta in der Vokalisierung gefolgt, aber wir wissen Yahweh, Jehova, wir wissen's nicht. Also wir sprechen den Namen aus, weil wir in Christus die Offenbarung haben. Aber das nur am Rande, ist auch mehr so ein bisschen für Spezialisten. Aber Hashem, und das werden wir auch sehen, das hat eine ganz besondere Bedeutung. Shem im Hebräischen ist die Gegenwart Gottes. Hashem ist nicht irgendwer, es ist Gott selber. Gott selber präsent in seinem Innersten, in seinem Wesen. Und um ihn geht es. Nicht nur im aaronitischen Segen, sondern auch in der ganzen Bibel. Also fangen wir an, was ist eigentlich Segen? Wird ja gern so locker flockig gebraucht, und ich habe mich ja über das Eingangsbeispiel gefreut, aus deinen Erinnerungen. Klingt so ein bisschen schon wie Altersbiografie. Ja, also nee, ist ja klar. Ne? Und das so ganz bewusst, ich versuche das auch ganz bewusst zu machen, und ich mache sogar manchmal so, also das hat mit Segnen nichts zu tun, wenn mir einer nur flüchtig die Hand geben will, weil manchmal hat man es eilig, und wenn man dann irgendwo ist, kann man nicht jedem da zwei Minuten widmen, aber wenn einer so ist, dann ziehe ich ihn nochmal kurz her. Weil grüßen heißt begegnen. Ja? Also Augenkontakt, grüßen. Okay, also das war ein ganz bewusster Segensgruß, den du da geschildert hast. Aber was ist Segen? Segen bedeutet Lebensmehrung, Lebensentfaltung. Segen hat mit Fülle zu tun. Segen hat mit Entfaltung zu tun. Segen hat mit Wachstum zu tun. Segen hat mit dem zu tun, der die Lebensfülle gibt, der das Leben ist. Segen kommt immer von Gott. Gott ist immer der Ursprung des wahren Lebens, des Wachstums. Man kann gesegnet werden im natürlichen Bereich, und man kann gesegnet werden im geistlichen Bereich. Da gibt's ja so ein paar Spezialisten, Ultradispensionalisten nenne ich sie mal, für die, die dieses Wort schon gehört haben, die sagen, ja, also früher, erster Bund, da ging es nur um natürliche Segnung, die Israeliten, 5. Mose 28, wenn ihr der Stimme des Herrn gehorcht, dann werdet ihr Sieg über die Feinde haben, ihr werdet nicht krank werden, euer Vieh wird nicht Fehlgeburten haben, es wird sich mehren, die Ernte wird reichlich sein, ihr werdet in Sicherheit sein. Die haben den natürlichen Segen. Heute geht's nur um den geistlichen Segen. So einfach läuft es nicht. Zum einen haben die Israeliten natürlich auch zutiefst einen geistlichen Segen gehabt, die Gottesbeziehung. Und zum anderen sind wir nicht nur mit jedem geistlichen Segen in den Himmel gesegnet, wie es Paulus im Epheserbrief sagt, sondern ich sag mal, nun ich weiß nicht, wer von euch Landwirt ist, noch Vieh hat, aber wenn er es hat, wirft eure Kuh immer fehl, sind alle Ernten Missernten. Wenn ihr geschäftlich unterwegs seid, sind es nur Katastrophen, seid ihr nur krank. Die Kinder, die bei uns zur Welt kommen, sind die nicht auch gesund und damit gesegnet? Also man sieht schon, diese Unterscheidung darf man nicht so machen und sagen, ja, also das war da und das ist heute, sondern schwerpunktmäßig so, aber auch geistliche Segnung, erster Bund, schwerpunktmäßig heute. Nicht die irdisch-natürlichen Segnungen, aber die brauchen wir auch. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich Zahnschmerzen habe, bete ich. Und ich gehe auch zum Zahnarzt. Ich sage nicht, naja, ich bin halt im neuen Bund, da gibt es jetzt diese Segnungen nicht mehr, da muss ich halt durch. Nein, ich hoffe, der Herr segnet mich und nimmt mir diese Schmerzen weg, so sein Wille ist. Bisher war das immer der Fall. Übrigens nebenbei gesagt, heute Morgen habe ich gesagt, Mensch, mir geht's eigentlich gut. Ich habe auch Probleme, klar. Ich muss die Zeit nutzen. Ja, so viele Leute, die große Probleme, Schwierigkeiten gesundheitlich, all das bedingt, was weiß ich, habe ich gedacht, mir geht's gut. Der Gedanke habe ich schon jahrelang, ich muss die Zeit nutzen. Muss die Zeit nutzen. Wer weiß, wie schnell es anders geht. Also gut, Segen. Segen ist Fülle, geistlich und auch natürlich. Wenn Gott segnet, dann segnet er, indem man durch ein Tor des Lebens verstärkt geht und von ihm und in seiner Gegenwart Leben und Lebensentfaltung erleben darf. Und wir sind auch aufgerufen zum Segen, denn Gesegnete sollen zum Segen sein. Ich will dich segnen, auf dass du ein Segen bist. Das ist auch die Berufung von uns, dass Gottes Fülle, Gottes Leben, Gottes Angesicht, Gottes Herrlichkeit, Gottes Wesen durch uns als Kanal fließen darf und sichtbar wird. Brunner, ein bekannter Theologe, der ist 1981 gestorben, war Professor in Heidelberg. Peter Brunner heißt er, glaube ich. Er war übrigens auch Mitglied der Bekennenden Kirche und war 3 Monate im KZ in Dachau. Er schreibt, das Segenswort gibt, was es sagt. Es ist kein leeres Wort. Gottes Treue und Macht bewirken die Präsenz der im Segenswort intendierten Heilsgabe. Du bist ein Theologe, der kann es nicht ohne Fremdwörter sagen. Aber was er eigentlich sagen will, ich meine, die meisten haben es auch verstanden, aber für die wenigen, die vielleicht da ein bisschen Probleme haben, was er sagen will, die Präsenz, also die Vergegenwärtigung im Segenswort, es geschieht wirklich real. Es ist da. Es ist nicht nur gesagt. Es intendiert die von Gott beabsichtigten Wirkungen. Wenn Gott spricht, geschieht's. Gottes Worte sind nicht Schall und Rauch. Im Anfang war das Wort und das Wort hat gesprochen. Übrigens auch ein Synonym. Da war oder dann im Aramäischen Memra. Im Memra, das ist auch so ein Synonym wie Himmel für Gott. Das Wort. Das Wort ist Gott. Und wenn Gott spricht, geschieht es, müssen wir nur 1. Mose Kapitel 1 lesen. Wenn Gott etwas sagt, dann hat es Kraft. Als Jesus vor dem Grab von Lazarus steht, spricht er und das Wort ist wirkmächtig, energiegeladen. Lazarus, komm heraus. War kein frommer Wunsch, sondern das war ein Befehl. In die unsichtbare Welt und auch ins Totenreich hinein. Also es ist kein leeres Wort, es ist die Manifestation des Willens Gottes in ein Leben hinein, hat eine reale Wirkung, ist nicht nur ein Wünschen. Also, wenn es im Glauben und im Auftrag Gottes geschieht. Ich war ja früher mal beim Verteidigungsministerium und die Behörden handhaben das unterschiedlich. Wir mussten damals immer unterschreiben, das stand oben im Briefkopf, zu welchem Laden man gehört. Und man hat unterschrieben, IA. Das ist nicht der Ausruf eines Esels, der Beamter geworden ist, sondern IA heißt im Auftrag, weil ich handle im Namen der Behörde, in dem Fall der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Baden-Württemberg oder Klein-Kleckersheim, kann ja auch mal sein, wenn man beim Bürgermeisteramt ist, ja. Und ich kann mich erinnern, beim Regierungspräsidium, wo ich 13 Jahre in Tübingen war, da habe ich mal in der Presse Ärger gekriegt und wurde auch namentlich im Oberschwäbischen da genannt. Der Rainer Wörz, der macht da einen riesen Mist und so weiter. Ist natürlich alles Quatsch gewesen, ist ja klar. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie der Regierungspräsident, der hat mich nicht mal gefragt, gesagt hat, es ging überhaupt nicht, einzelne Mitarbeiter herauszugreifen. Der Mann handelt im Auftrag von mir und des Landes Baden-Württemberg. Wenn Sie ein Problem haben, dann sagen Sie, das Regierungspräsidium sagt. Ja? Also das war diese Identifikation. Und wir ahnen schon etwas, was es damit zu tun hat, im Namen Gottes unterwegs zu sein. IA. Nicht Herr Esel, sondern im Auftrag Gottes. Ich kann mich erinnern, es war eine Evangelisation bei London. Ich war so ein Spielzeugunternehmer. England ist ziemlich eng, was so kirchliche Entfaltung betrifft, nicht mein Thema. Jedenfalls, sie mussten das privat machen. Der war sehr vermögend, hatte eine Halle auf seinem Grundstück gebaut und so weiter. Und da gab es dann auch so Tafeln. Kennt ihr diese Tafeln, wenn frisch geputzt ist? Achtung, frisch geputzt, glatt und so. Das ist aus versicherungsrechtlichen Gründen. Aber nicht nur, soll natürlich auch wirklich bewahren. So, und dann stand da, dieses Urchin, oder ich weiß nicht, Achtung, God at work. Ich fand es total gut. Ich dachte, was soll denn das? Und da haben sie irgendwas mit fliegenden Engeln gehabt, das fand ich jetzt nicht so gut. Aber sie wollten sagen, wenn du hier reinkommst, Gott ist an der Arbeit. Ist hier, wir machen das nicht, weil wir nicht wissen, was wir abends sonst tun sollen. Und da haben wir halt so einen frommen Verein, sondern hier ist Gott gegenwärtig. Ihr handelt, hier wirkt Gott in einer besonderen Weise. Und das glaube ich doch auch heute Morgen, sonst hätte ich doch daheim bleiben können. Also es gibt bessere Leute als mich, die euch unterhalten könntet. Attraktivere Leute. Es gibt auch was Schöneres, wie vielleicht in Gottesdienst gehen. Ich rede jetzt nicht vom Glaubensstandpunkt her. Aber wir glauben doch, dass Gott hier gegenwärtig ist und dass Gott durch schwache, fehlbare Menschen redet und wirkt. Und wir spüren doch Segnungen in der Gemeinschaft. Wir spüren doch, dass es unserem geistigen Leben gut geht. IA im Auftrag Gottes. Namensverkündigung. Aber ich war schon beim letzten Punkt, aber dann habe ich schon manches dazu auch gesagt. Also wir sind berufen zum Segnen, es hat reale Wirkung, weiter Peter Brunner. Vor allem aber ist es bei der Weitergabe des Segens in der Vätergeschichte eindeutig, dass in einer solchen Segenshandlung etwas passiert. Das Segenswort ist Machtwort. Es spendet, was es sagt. Es kehrt nicht leer zurück. Da merken wir schon, wir können hier mit dem Segen nicht umgehen, so fließbandartig, gießkannenartig. Es hat etwas mit innerer Bevollmächtigung und innerem Auftrag zu tun. Ich kann nicht den Segen Gottes verteilen, beinahe hatte ich gesagt, wie Knöllchen, wenn ich zur Straßenverkehrsbehörde gehe, bei den Falschparkern, einfach mal eben so. Sondern Segen hat etwas mit Auftrag zu tun, mit Bevollmächtigung, etwas mit IA. Aber wenn Sie eins merken heute Morgen, IA, im Auftrag Gottes. Im Auftrag Gottes, im Namen Gottes. Und das sollen wir segnen. Also, ich habe meine Kinder oft gesegnet. Manche machen auch eine spezielle Kindersegnung. Viele Gemeinden praktizieren das, aber wir haben das auch in der Familie gemacht. Das Gegenstück ist, wenn man nicht so gut mit ihnen spricht. Ich erinnere mich, einer unserer 5 Kinder, als er noch kleiner war, mussten wir mal mit ihm schimpfen. Er fand das aber gar nicht gut und in seinem ganz kleinen kindlichen Glauben, weil er 4, 5 Jahre alt, sagt er, der Gott hat die Kleinen aber nicht geschaffen, dass die Erwachsenen mit ihnen schimpfen. Recht gehabt. Er hat recht gehabt. Sie sollen segnen. Aber manchmal ist auch ein Segen, wenn man sagt, so geht's nicht, ja? Deshalb berufen zu segnen, in der neutestamentliche Priester, und Segen auf andere zu legen. Reale Machtwirkung. IA, im Auftrag Gottes. Also der eigentlich Segnende ist Gott selber. Er ist der Urquell des Lebens, der Fürst des Lebens und er benutzt Bevollmächtigte. Das ist ja sowieso so ein Geheimnis. Gestern hatten wir Paulus zu Besuch. Ehrlich, der Apostel Paulus war da. Bei uns auf der Laue. Ehrlich. Nein, es war ein Schauspieler, Beat Müller, Schweizer, Regisseur und Schauspieler, und der hat den Römer 1 bis 8, ich weiß, war jemand da? Warum eigentlich nicht? Okay, ist okay, ich fehle auch oft bei anderen Dingen. Ist ja nicht eure Gemeinde. Ja, und der hat das ganz neu vorgetragen, und Ich musste wieder denken, also mir ist manches klar geworden in dieser Art der Darlegung dieser ersten 8 Kapitel des Römerbriefes. Warum benutzt Gott eigentlich Menschen zur Verkündigung? So Typen wie mich? Warum sagt er nicht, naja, also wisst ihr was? Ich lasse in allen Sprachen die Übersetzung herunterregnen, weil da macht er auch schon so viele Fehler. Aber wenn er schon selber übersetzt, dann lest bitte nur vor, kein eigenes Wort, weil er macht so viele Fehler. Schon beim Lesen betont ihr noch falsch und sonst was. Gott benutzt Kanäle. Gott degradiert seine Mitarbeiter nicht zu irgendwelchen Erfüllungsgehilfen, du darfst noch hinten Mülleimer leeren oder so, sondern in die Zentrale seines Herzensgeschehens. IA. Kanäle. Und so benutzt er auch Bevollmächtigte zum Segnen. Er spricht auch manchmal selber einen Segen aus, aber in der Regel segnet er. Jetzt, das Wort Schlauch ist ein bisschen für einen Segenskanal vielleicht nicht so lieblich, wie das ein künstlerisch angehauchtes Herz gern formuliert hätte. Aber es bringt das zum Ausdruck. Eigentlich ist ja der Segnende nur einer, der oben hinhält, IA, natürlich im Auftrag Gottes, im Glauben. Gott füllt oben was ein und durch diesen Schlauch kommt es unten bei einem anderen an. Kanal Gottes. Ist ja nicht sein Segen. Ist auch nicht sein Besitz. Ist ja nicht so, wenn Verena, ich weiß nicht, ob du einen Schlusssegen nachher sprichst, einen Segen sprichst, dass du sagst, so, mal gucken, was ich so habe, was ich heute dabei habe für euch und was ich von mir aus euch geben kann. Du bist ja Werkzeug Gottes, im Auftrag Gottes. Und glaubt ihr, dass da was geschieht? Glaubt ihr, dass das Wort wirkmächtig ist, dass der Segen was bewegt? Oder ist, ja, irgendwie muss man halt abschließen. Irgendwie muss man halt, ach, dann machen wir halt einen Segen, hat sich bewährt. Dann wissen die Leute, es ist zu Ende. Da kommt auch noch ein Amen, da kapiert es der Letzte. Also Gott segnet. Gott segnet aber durch Bevollmächtigte, gesegnet wurde durch Priester, durch Könige, durch Älteste. David etwa segnete das Volk bei der Heimholung der Bundeslade. Der geheimnisvolle Melchisedek bei Abraham, aber auch im Neuen Testament werden Älteste, haben Timotheus eingesetzt und gesegnet. Die Diakone wurden in Apostelgeschichte 6 durch die Apostel gesegnet. Hier haben wir es also mit einem Segen durch Priester, die Söhne Aarons, zu tun. Ich habe natürlich für diese Predigt keine Kosten und Mühe gescheut und habe euch auch Originalbilder aus der Zeit, als der Tempel noch stand, mitgebracht. Ist natürlich ein Witz, es ist nur eine Zeichnung. Ihr seht, dass hier die Priester stehen im Tempelbereich. Nur sie durften ja in den Vorhof der Priester nachher beim herodianischen Tempel und dann auch ins Heiligtum, ins Allerheiligste durfte nur der Hohepriester. Und ihr seht, die sind in Leinen gekleidet, das war alles vorgeschrieben, das priesterliche Gewand. Vorne, die tragen heilige Gefäße und hinten stehen die Priester mit der typischen Segenshaltung. Der Onkel ganz links, das ist ein spezieller Priester, ist der Priester aller Priester, das ist der Kohen Hagadol, der Hohepriester. Und die segnen gerade. Und die haben, ich kriege das mit meinen Fingern nicht hin, aber das geht so. Also kriegt es jemand hin da so, dem im Mittelteil? Ja, also besser wie bei mir, aber ja, vielleicht haben wir einen Kohen hier. Okay, also das hat etwas übrigens mit der verborgenen Dreieinigkeit und mit der Öffnung nach oben zu tun. Und so legten sie in dieser Stiftshütten- und Tempelpraxis den Segen, den gebotenen Segen auf das Volk Israel. Und das machen sie bis heute. Heute gibt es keinen Tempel mehr. Und jetzt habe ich wirklich ein reales Bild mitgebracht, wenn du das nächste einblendest. Das ist der sogenannte Birkat Kohanim, der Segen der Priester, der mehrmals in Israel im Jahr zu bestimmten Festzeiten gesprochen wird. Und hat jemand irgendwas zu lutschen da? Das wäre nett. Ja, ja. Siehst du, das ist dein großer Auftritt. Willst du noch was sagen? Wir schauen uns die Folge an. Ja, grüß dich. Er hat zugehört, er hat gelernt, also muss ich sagen, ja, gut. Also, das sieht ein bisschen unheimlich aus. Es gibt bestimmte Tage, Feste in Israel. Das ist an der Kottel, an der sogenannten Westmauer des ursprünglichen Tempels, der Tempel, der Klagemauer, wie wir sagen. Und das sind Priester und die segnen dann das Volk. Und das Unheimliche ist, dass sie unter diesem Schal, das machen sie ein bisschen gespenstisch aus, findest du nicht? Und die machen genau das, was ich jetzt eben nicht hinkriege. Die stehen so unter dem Tuch und sprechen den aaronitischen Segen. Das ist also heute noch Praxis. Und natürlich habe ich euch auch mal einen so einen original gesungenen Segen mitgebracht und den bitte ich jetzt mal, dass ihr ihn abspielt.
Shalom Isa Adonai Panav Elecha Ve'yasem Lecha Shalom B'shem Yeshua HaMashiach Adonenu.
Es war ein Gemeindeleiter aus Israel, der oft bei uns ist und der auch dann diesen Segen singt. Die letzte Zeile war nicht der aaronitische Segen. Beshem Yeshua heißt im Namen Jesus des Messias, hat er noch zum Schluss gesagt, weil er hat den Gottesnamen durch Adonai ersetzt, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, und er wollte eben sagen, wer für ihn Adonai ist, Jesus, unser Herr, der Messias, der Christus. Es geht nicht um Magie. Ich habe jetzt in Berlin eine für das Sonnenpriestertum Geweihte kennengelernt. Die war so tief in der Esoterik drin, die waren auch in den Pyramiden nachts und also ganz unheimliche Dinge, was da alles geschieht. Und die hat natürlich einen besonderen Sensus auch für geistliche Realitäten und die unsichtbare Welt. Und da gibt's viele magische Handlungen, Rituale. Das ist Christentum, das ist Bibel nicht. Es ist nicht magisch. Also als müsste, wenn dieser Segen oder wenn eine andere Sache, die in der Bibel erwähnt wird, gemacht wird, dann segnet es automatisch, wie ohne ob Gott das will oder nicht. Das ist nicht, es ist keine Magie. Es hängt immer von Gott ab, der das Bevollmächtigen und dessen Auftrag man das tun sollte, im Vertrauen, im Glauben, im Gehorsam. Also kein magisches Verständnis des Segens. Ich erinnere noch daran, als Jesus, wir waren ja jetzt, das war noch der erste Tag, wo wir normal reisen konnten, wir waren wieder auf dem Ölberg, wie Jesus ja, bevor er gegen Himmel fuhr, seine Jünger gesegnet hat. Ich weiß nicht, ob er es so gemacht hat, oder wie das aussah, ja, du bist perfekt. Aber die muss ich gleich an den Tempel vermitteln. Wenn du jetzt noch ein Korn bist, also könntest du, bist du dahin? Nee, bleibst lieber hier. CGW tut's auch, gell? Okay. Also, der Herr segnet auch. Und ich habe den Vers in Epheser 1,3 schon erwähnt. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den Himmeln, in Christus Jesus. Nun ein ganz wichtiger Punkt, bevor wir dann noch auf die drei Doppelsegnungen eingehen und auf den Hashem. Wer wird gesegnet? Da bitte ich euch jetzt, gut zuzuhören und zu prüfen, ob das stimmt. Gesegnet wird vor allem das Volk Gottes alten und neuen Bundes. Segnung und Erwählung hängen zusammen. Ich will es mal so etwas zugespitzt sagen. Gott segnet nicht mit der Gießkanne. Gott segnet nicht einfach alles. In der ersten Ordnung sozusagen hängt Erwählung, also das Volk Israels erwählt, ein Priestervolk zu sein und den Segen des Herrn, den Segen Abrahams in die Völkerwelt zu bringen. Die Gemeinde ist berufen, das Evangelium, damit den Segen Gottes über Jesus Christus und von Jesus Christus allen Menschen weiterzutragen. Sie sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Gott segnet nicht einfach alles. Wer nicht in der Ordnung Gottes lebt, oder wer gar ohne Gott leben will oder bewusst im Ungehorsam lebt, den kann ich auch nicht segnen. Ja, die große Diskussion, ich habe jetzt nicht den Raum und die Zeit dafür und ich will das jetzt auch nicht. Was kann man eigentlich segnen und nicht? Aber ihr kennt die Diskussion auch in den Kirchen im evangelikalen Bereich. Aber eins ist klar, ich kann nicht einfach segnen und schon gar nicht das segnen, was Gott nicht segnet. Sondern wir handeln ja im Auftrag. Und der Verteidigungsminister oder der Regierungspräsident, also mit denen hatte ich ja in der Regel nicht direkt zu tun, die hätten mir aber durch ihre nachgeordneten Instanzen schon was gesagt, wenn ich da mein ganz eigenes Süppchen gekocht hätte, in meinem Namen. Hätte ich gesagt, das ist nicht mehr IA. Das ist nicht mehr IA. Und so kann man nicht einfach segnen, alles segnen. Ich sag mal, alles segnen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wenn es vor unserer Segensflinte kommt. Natürlich sollen wir auch, vielleicht ist das Wort an der Stelle nicht gut übersetzt, unsere Feinde segnen. Aber das griechische Wort für segnen heißt eigentlich, eulogeo heißt gut sprechen. Und das ist vielleicht hier eine bessere Übersetzung, dass wir nicht Hass mit Hass antworten, sondern mit Liebe, dass wir nicht übles Reden mit Guten, mit üblem Reden beantworten, Böses mit Bösen, sondern mit Guten reden. Und segnen kann man nicht die Sünde. Segnen kann man nicht eine Rebellion gegen Gott. Und das ist so wichtig, dass wir das machen. Im Hebräischen hängt das Wort für segnen, Barach heißt auch knien. Also es hat etwas zu tun, ich bin bereit, mich vor Gott zu beugen. Und in dieser Haltung, er ist der Herr, ich bin der Empfangende, der Knecht, der Diener, das Kind, der Abhängige, segnet mich der Herr. Wenn ich aber mit frechem Angesicht vor ihm stehe und ihm trotze oder ihn ignoriere, kann ich nicht einfach gesegnet werden. Auch nicht durch einen Menschen, denn der macht es ja immer nur IA. Ja, jetzt wollen wir uns mal die einzelnen Bitten anschauen. Übrigens gesegnet wird nicht nur an den großen Festen und wurde nicht nur an den großen Festen, sondern täglich am Ende des Morgenopfers. Und da gibt's ja die Geschichte von Zacharias, der einmal im Leben wurde, das wurde per Los gemacht, das waren zu viele Priester, durfte er das Räucherwerk ins Heiligtum bringen. Das war der Tag seiner Tage, das war der höchste Tag in seinem Leben. Und er hatte diese Engelerschein Gabriel rechts vom Räucheraltar, Vorhang zum Allerheiligsten hinter ihm. Und dann kann er ja nicht mehr sprechen, ihr kennt die Geschichte, Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Und jetzt ist es peinlich, wisst ihr warum? Erstmal war er schon besonders lang drin und die haben sich draußen gefragt, was macht er da? Und zum Zweiten, normalerweise, wenn dieser Priester, der nach der Losordnung einmal in seinem Leben das tun durfte, rauskam, stand er mit anderen Priestern und segnete das Volk mit dem aaronitischen Segen. Was war das Problem? Weil er nicht geglaubt hatte, konnte er nicht sprechen. Das ist natürlich schwierig dann mit dem aaronitischen Segen, also unter dem Hintergrund müsst ihr diese Stelle auch mal lesen. Also Martin Luther sagt, es ist die Begegnung, 1532 in seiner Auslegung, es ist die Begegnung mit dem Gott, bei dem die Sonne aufgeht, bei dem es Licht und hell wird. Gottes Angesicht ist dir zugewandt. Habt ihr schon mal eine Mutter gesehen, wenn muss ein gewisses Alter sein, wenn so ein Kleine dann Gesichter erkennt, aber wenn sie sich dem Kinderwagen eines schreienden kleinen Kindes nähert, eines Säuglings oder so, und wie dann plötzlich die Mama ist zugewandt. Das ist Gott. Gott ist ein Gott. Hier taucht immer wieder der Gottesname auf. Yahweh. Yahweh ist der Gott, der Beziehung will. Gott ist ein Gott der Begegnung. Gott will nicht ein Ritus. Gott will nicht, dass ein Gottesdienst absitzt, damit du einen Strich machen kannst. Und er freut sich. Er will mit dir ins Gespräch kommen. Er hat einen Aufgabenbereich für dich. Er will dich segnen. Und das ist hier der Mittelpunkt, dass sein Angesicht über dir leuchtet. Kennt ihr Leute, die einen nicht mal angucken? Es gibt ja den Spruch, der guckt mich nicht mal mit dem Hinterteil an. Dann finde ich so schlimm, wenn Leute an einen Tisch kommen und dann sitzen da fünf und dann werden zwei begrüßt und die anderen werden ignoriert. Das ist eine Missachtung. Manche beachten ja nur die Leute mit akademischen Titeln oder die Vermögenden oder die Einflussreichen oder die Hübschen, die Schönen. Gott schaut jeden an, in die Augen. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er schaut nach dir. Er kennt dich. Er nimmt dich wahr. Er will Beziehung zu dir. Und das ist eben auch das, was hier zum Ausdruck kommt. Im Kontext des Segens, 4. Mose 6, da geht es vorher um das Nazireatum. Und Nazireatum, etwas für uns sehr Stranges, es gab es auf Lebenszeit, das gab es aber auch auf Zeit, das ist ein Gedanke für ein optimiertes Leben, aber in diesem Fall in der frommen Variante. Verzicht um der Sache Jesu willen, um es neutestamentlich zu sagen, Verzicht, um sich mehr auf das Entscheidende zu konzentrieren. Wer alles machen will, macht nichts richtig. Und wie viele verlieren sich in vielerlei der Möglichkeiten der heutigen Zeit. Aber eins tut Not. Sich auf das einzig Wesentliche mehr und allein zu konzentrieren auf die Sache Jesu. Gott hat nichts gegen deine Modelleisenbahn. Gott hat nichts gegen Segelfliegen. Gott hat nichts gegen Sport. Gott hat nichts gegen Wandern, Reisen. Also du kannst alles aufziehen, darfst du auch machen. Aber wenn vor lauter Zweit- und Drittrang das Entscheidende zu kurz kommt, dann stimmt etwas nicht. Also der Grundgedanke, Nazireer verzichtet entweder lebenslang, wie Johannes der Täufer oder Paulus, auf Zeit, auf Alkohol und auf bestimmte Dinge, dann ist es nicht, dass es um das Verzicht deswegen geht, sondern es kommt zum Ausdruck Askese um der Konzentration auf einem. Alle Menschen, die rein weltlich jetzt gesprochen und natürlich sehr erfolgreich sind, sind Menschen, die sich konzentrieren. Ich gucke nicht gern Skispringen, aber das sind ja lauter so Hungerhaken, ja? Weil und der Anzug zu groß, das hängt mit der Aerodynamik zusammen, wie ein Adler fliegen die dann, machen die eigentlich so, ich weiß gar nicht, wie machen die eigentlich, nee, so machen die, steuern das da hinten. So, Sven Hannawald, der Letzte, der die Vier-Schanzentournee für einen Deutschland gewonnen hat, für einen Deutscher, der die gewonnen hat, da sagte, das ist so schwer mit dieser Hungerei, aber das ist absolut wichtig, so ein Typ wie ich, der würde wahrscheinlich Schanzentisch und vorne wird's Blub machen. Ja, so viel Strömung gibt's gar nicht, Aerodynamik und tragende Luftkräfte, als dass ich oben bleiben würde. Ja, aber Sven, warum hast du dir denn das 10 oder 20 Jahre angetan? Weil ich erfolgreich sein wollte, habe ich mich darauf konzentriert und da habe ich darauf verzichtet. Mein Leben bestand, ich sage es jetzt mal übertrieben, aus Training, das ganze Leben orientiert an diesem Skispringen. Auch meinem Verzicht. Und das ist ein wunderbarer Grundgedanke. Gott will nicht saubierische Leute, die ihm dienen, das noch verzichten, darf ich das nicht, sondern ich brauche das gar nicht. Also so viele Dinge. Bestimmt, das darf ich machen, aber ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich bin jetzt 62 und ich merke schon, so langsam kommt schon die Startrampe fürs Ende. Weiß nicht, wie schnell. Aber ich möchte nicht abtreten und dann, ich habe alles Mögliche gemacht, aber das Wesentliche versäumt. Das ist der Kontext des Segens, kommt direkt nach dem Nazireer-Gelübde. Der Herr segne und behüte dich. Alles liegt an Gott. Wir könnten nicht aufstehen, wenn Gott uns nicht segnet. Dass du hier sitzen kannst, dass du sehen kannst, dass du denken kannst, dass du sprechen kannst, dass du hören kannst, dass du ein Herz hast, hoffentlich, und Beziehung. Alles Geschenke Gottes. Das ist uns nur nicht immer so bewusst. Segnen, Segen und Bewahrung, Licht und Gnade, dieses Angesicht, das über uns leuchtet. Und er verheißt Gemeinschaft und Frieden. Das ist nicht nur Abwesenheit, wie Clausewitz, ich glaube, er war es, sagte, Schweigen der Waffen, Abwesenheit von Krieg. Sondern Shalom, Frieden ist, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Und er gebe dir Shalom, Frieden, eine geregelte, geordnete, bereinigte, gesprächsoffene Beziehung zu Gott. Durch Christus. Durch die tägliche Reinigung. Und wenn meine Gottesbeziehung, meine Christusbeziehung im Shalom, im Gottesfrieden ist, durch seine Gnade, dann kann ich auch Shalom in der Gemeinschaft haben. Denn Beziehung zu Menschen geht immer durch die Beziehung von Gott. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Er ist über dir. Ich habe schon ein Wasser. Wird auch mit zweimal Wasser nicht besser. Also, wenn ich sagen, wenn ich könnte, ich würde es euch, ich weiß nicht wie, wie der Herr segnend in einem Raum steht, in einem Gottesdienst, wie er jeden Einzelnen anschaut, wie er jeden Einzelnen kennt, wie er jeden Einzelnen liebt und wie er jedem Einzelnen begegnet, als gäbe es nur ihn auf der Welt und das Gute für ihn will. Der Herr ist gut, er will segnen, er will, dass du lebst. Suchet mein Angesicht und lebet. Und da die Zeit um ist, will ich nur noch 2, 3 Sätze zum Namen Gottes, den sie auf ihn legen sollen, sagen. Den Namen zu haben, gibt göttliche Identität, bringt Einheit und Familien zu gehören. Er trägt meinen Namen. Er trägt meinen Namen. Er gehört zu mir. Ich habe mich mit ihm verbunden, identifiziert. Der Name ist das Wesen Gottes. Und ich habe in deinen Namen geoffenbart, betet Jesus. Das heißt, das Innerste Gottes. Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Und er solidarisiert sich mit uns. Wer mir begegnet, darf auch dem Herrn begegnen. Und so bin ich im Auftrag Jesu, als Jünger Jesu unterwegs. Nicht, weil ich etwas Besonderes bin, sondern weil sein Angesicht über mir leuchtet und über euch auch. Und ihr Beauftragte, Bevollmächtigte, Gesegnete des Herrn seid, um ein Segen zu sein. Dort, wo Gott euch hinstellt, in eurer Familie, in eurem Beruf, in eurer Nachbarschaft, in der Gemeinde, egal wo, Botschafter, Segensträger, IA Jesu Christi. Amen.